Wir sind alle schon mal Zug gefahren, richtig? Bist du schon mal die gesamte Strecke eines Zuges gefahren, vom Startpunkt bis zum Zielpunkt? Also der Zug startet in Frankfurt und endet in Paris. Die gesamte Strecke des Zuges, bist du schon mal so eine gesamte Strecke gefahren? Ist jetzt ein bisschen verhaltener. Johannes, bei dir dachte ich vielleicht. Meistens, wenn wir mit dem Zug unterwegs sind, fahren wir eine Teilstrecke. Wir steigen irgendwo zu und steigen dann auch recht bald wieder aus oder steigen um. In den seltensten Fällen fahren wir wirklich die gesamte Strecke eines Zuges. Mit der Heilsgeschichte, dem heilsamen Wirken von Gott in unserer Welt, ist das nicht anders. Die Geschichte fängt ziemlich weit vorne an bei Adam und Eva. Mit der Geschichte vom Volk Israel fängt es an mit Abraham, dem Stammvater. Und es ist schon ganz schön viel passiert, bis wir als Menschen aus den Nationen, als nicht-jüdisches Volk dazukommen, bis wir mit einsteigen in diese Geschichte, die Gott mit seinem Volk schreibt. Es kommt aber dieser Punkt, wo das Evangelium in die Welt getragen wird, wo klar ist, jeder ist eingeladen, mit einzusteigen. Heute sind wir im letzten Teil unserer Predigtreihe über Israel angekommen und ich darf uns noch einmal vor Augen führen. Wir sind wie diejenigen, die später mit einsteigen, aber wir sind mit eingeladen. Wir gehören mit dazu. Und wir kommen alle an unser gemeinsames Ziel, nämlich Jesus als unseren Retter, als unseren Messias zu erkennen, die Errettung durch unsere Beziehung zu Jesus Christus, unserem Herrn oder Glaube an Gott Jahwe, unseren Schöpfer. Und heute lese ich dazu eine uns vermutlich oder vielen vermutlich bekannte Bibelstelle vor, die immer wieder gepredigt wird, wenn es um das Volk Israel geht, aus Römer 11, die Verse 16 bis 24. Und wir können uns das vorstellen, Paulus ist hier am Sprechen, wie ein lebhaftes Gespräch von zwei Orientalen. Also ich habe gehört, wenn wir so gerade die Texte von Paulus lesen in den Evangelien oder im Neuen Testament, dann dürfen wir uns das vorstellen, wie er geht immer wieder in das Gespräch mit seinem Gegenüber. Und genauso dürfen wir jetzt diesem Text lauschen. Paulus spricht. Und wenn die Wurzel des Ölbaums Gott geweiht ist, dann sind auch die Zweige ihm geweiht. Nun werden aber einige dieser Zweige gebrochen. Und unter die übrigen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingepfropft worden und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Doch das ist kein Grund, verächtlich auf die anderen Zweige hinabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern diese Wurzel trägt dich. Du jetzt vielleicht, ja, aber damit ich eingepfropft wurde, mussten die anderen Zweige doch ausgebrochen werden. Ist nicht so. Dazu sage ich als Paulus, einverstanden. Aber dass sie ausgebrochen wurden, lag an ihrem Unglauben. Und dass du da stehst, wo du stehst, liegt an deinem Glauben. Darum sei nicht überheblich, sondern sei dir bewusst, in welcher Gefahr du dich befindest. Denn wenn Gott die natürlichen Zweige, die doch eigentlich in den Ölbaum gehören, nicht verschont, warum sollte er dann also dich verschonen, der du doch ein eingebrochener Zweig bist? Ich sage dir, du hast hier also beides vor Augen. Gottes Güte und Gottes Strenge. Seine Strenge denen gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben, und seine Güte denen gegenüber, vorausgesetzt, du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen. Sonst wirst auch du abgehauen werden. Die ausgebrochenen Zweige dagegen werden wieder eingepfropft werden, sofern sie nicht an ihrem Unglauben festhalten. Denn es steht sehr wohl in Gottes Macht, sie wieder einzupfropfen. Wenn nämlich du aus dem wilden Ölbaum ausgeschnitten wurdest, zu dem du von Natur aus nicht gehörst und auf den edlen Ölbaum aufgepfropft worden bist, mit dem du von Natur aus nichts gemeinsam hast, wie viel leichter wird es also dann sein, die eigentlichen Zweige in den Ölbaum wieder aufzupfropfen. Paulus sagt, Juden, die nicht an den Messias glauben, werden aus dem natürlichen Ölbaum rausgeschnitten. Das sind die Zweige, die liegen hier vorne an der Seite. Diese Zweige werden zur Seite gelegt. Aber die Heiden, die Menschen aus den Nationen, Menschen, die keine jüdischen Wurzeln haben wie wir, die werden in den Ölbaum mit eingepfropft, die werden mit dazugenommen. Und das ist der Ausgangspunkt, von dem Paulus seine Argumentation beginnt. Und zunächst sagt er, hey, für dich als Nichtjude, für uns ist es voll das Privileg, dass wir zu diesem Ölbaum dazugehören. Sprich, zu uns sagt er, das ist dein Privileg. Denn nun erhältst du ebenfalls Kraft aus der Wurzel des Ölbaums und ernährst dich von seinem Saft. Wenn Paulus das so sagt, er sagt, hey, für uns ist es ein Privileg, weil wir ernähren uns vom gleichen Saft, müssen wir natürlich wissen, was ist dieser gemeinsame Saft? Was ist das Privileg, was wir haben, dadurch, dass wir mit dazugehören zum Ölbaum, zum israelitischen Volk? Und dazu schauen wir uns einmal an, wie dieser Baum aufgebaut ist. Und zwar gibt es zum einen die Wurzel. Die Wurzel ist die große Verheißung, die Gott an Abraham gibt. Eine sehr bekannte Textstelle aus 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3. Und der Herr sprach zum Abraham, geh aus deinem Vaterland, von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Diese Textstelle haben wir uns am Anfang unserer Predigtreihe angeschaut. Dann gibt es den Saft. Der Saft ist gewissermaßen alles das, was von Gott kommt. Gottes Wort, seine Verheißungen, die Tora oder wie wir vor 2 Wochen gelernt haben, wir können die Tora auch nennen, Gottes gute Wegweisung für unser Leben. Der Messias kommt aus dem Volk Israel. Der Heilige Geist, den empfangen wir durch Jesus Christus. All das ist das, was wir durch den Saft bekommen. Dann gibt es die Zweige. Die Zweige sind zum einen das jüdische Volk, die, die eigentlich dazugehören, aber auch die Menschen aus den Nationen, die mit eingepfropft werden, die mit an Gottes Bund teilhaben dürfen. Und dann gibt es die Bruch- und die Pfropfstelle. Das ist die Stelle, die verdeutlicht, durch Jesus und durch den neuen Bund haben wir die Verbindung zur Wurzel. Durch Jesus haben wir Anteil an der Rettung. Und das gilt sowohl für Juden als auch für alle anderen Menschen. Und Paulus sagt, bevor ihr in diesen edlen Ölbaum eingepfropft wurdet, wart ihr Zweige an einem wilden Ölbaum. Und das Leben an einem wilden Ölbaum können wir uns vorstellen, im übertragenen Sinne, wie ein Leben in einem Umfeld ohne Gott. Ein Leben ohne Gottes gute Wegweisung, ohne Jesus als unseren Retter, ohne den Heiligen Geist. Aber wenn wir mit eingepfropft werden, dann haben wir alles das. Wer befindet sich jetzt also in diesem edlen Ölbaum? Darin befinden sich, ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt, die Juden, und zwar die Juden, die sich entschieden haben, an Jesus als den Messias zu glauben. Die befinden sich im edlen Ölbaum. Im edlen Ölbaum befinden sich aber auch die Menschen, die nicht jüdische Wurzeln haben, sich aber entschieden haben, an Jesus Christus zu glauben. Nicht mehr im Ölbaum, im edlen Ölbaum befinden sich diejenigen, die Jesus als ihren Retter und Messias noch nicht erkannt haben. Und da heißt es, sie sind beiseite gelegt, sind Sie sind nicht weggeschmissen, nicht verbrannt, sie sind beiseite gelegt. Das heißt, wir alle haben jetzt Anteil am selben Saft. Wir bekommen denselben Saft, das heißt, wir alle, die an Jesus Christus glauben, haben Gottes Wort, wir haben seine Verheißungen, wir haben seine gute Wegweisung, die Tora für unser Leben, wir haben Jesus Christus und wir haben den Heiligen Geist. Und ich finde es gut, wenn wir uns das auch nochmal konkreter vor Augen führen, weil das ist schön, das so zu hören, aber was heißt das für mich persönlich? Was heißt das für mein Leben persönlich? Und das darfst du gerne auf dein Leben und auf deine aktuelle Lebenssituation übertragen. Was heißt es für dich persönlich, Gottes gute Wegweisung zu haben? Was heißt es für dich persönlich, Gottes Wort zu haben und darin lesen zu können? Was heißt es für dich persönlich, Verheißungen zu haben für dein Leben? Welche Zusagen hast du, auf die du dich gerade stützen kannst? Und da stehen wir in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen. Mich bewegt seit über einem Jahr inzwischen der Vers, dass aus meinem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen dürfen. Das ist ein Zuspruch aus der Bibel. Aber es gibt auch viele andere. Vielleicht ist dein Zuspruch gerade, ich bin getröstet, ich bin gehalten, ich bin gesegnet und befähigt, in Gottes Dienst einzutreten. Was ist das, was dein Lebenselixier gerade ist? Das, was dein Saft ist? Wir dürfen gemeinsam mit Gottes Volk Anteil haben an allem, was wir in der Bibel lesen. Weil wir mit eingepfropft sind, gilt auch alles, was wir im ersten Teil der Bibel lesen. Alle Verheißungen, die wir darin lesen, aber auch Ermahnungen, die wir darin finden. Wir dürfen in dieser Gewissheit leben und das ist das Erste, was Paulus uns mitgibt. Hey, du gehörst dazu. Du bist mit eingepfropft, wenn du an Jesus Christus glaubst. Du bist gerettet. Du gehörst zu Jesus. Du bist gesegnet. Du bist begabt. Du hast Fähigkeiten. Das ist dein Lebenselixier. Das ist der erste Punkt, den Paulus hier deutlich macht in dem Text. Der zweite Punkt, den ich uns heute mitgebracht habe, heißt, wir sind eingepfropft unter sie. Und was bedeutet das für uns? Zum einen ganz klar, wir sind nicht eingepfropft anstelle von ihnen. Und das ist Ersatztheologie. Eingepfropft anstelle von ihnen würde heißen, dass das jüdische Volk nicht mehr in Gottes Bünden steht, nicht mehr in diesem Saft steht, sondern komplett rausgenommen wird und dann statt des jüdischen Volkes einfach alle anderen Menschen in die Bünde eingesetzt werden. Das wäre anstelle von. Paulus sagt aber, wir sind mit eingepfropft. Wir sind eingepfropft mitten unter sie. Wir gehören mit dazu. Wir dürfen mit Anteil haben an allen Verheißungen, an den Bünden, die Gott seinem Volk macht. Und um das noch ein bisschen besser zu verstehen, was dieses mit eingepfropft bedeutet, legen wir heute die Bibel mit der Bibel aus. Paulus greift es nochmal an einer anderen Stelle auf, nämlich im Epheserbrief. Und der Epheserbrief, als auch der Römerbrief, sind beides Briefe, die Paulus schreibt an Heidenchristen, an Menschen, die also nicht jüdische Wurzeln haben, sondern gerade diesen heidenchristlichen Hintergrund haben. Das heißt, es sind Textstellen, die wir sehr gut auf uns beziehen und auf uns übertragen können. Und dort spricht Paulus, früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Das ist wie die Zeit in der Heilsgeschichte, wo bisher nur das jüdische Volk in den Bünden stand, aber noch nicht alle anderen Menschen. Und dann heißt es weiter, doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern ihr habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem Leib zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden und Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Okay, wir fassen einmal zusammen, was wir jetzt gerade gehört haben. Zum einen aus dem Römerbrief, die erste Textstelle, die ich uns vorgelesen habe. Wir sind mit eingepfropft. Wir sind mit unter sie eingepfropft. Das steht im Römerbrief. Im Epheserbrief heißt es jetzt, Juden und Nichtjuden sind zu einer Einheit gemacht. Wir sind zu einer Einheit gemacht. Darin steht, Juden und Nichtjuden sind gemeinsam ein neuer Mensch. Wir sind gemeinsam zu einem neuen Menschen gemacht. Und es heißt, Juden und Nichtjuden sind zu einem Leib, zu einer Gemeinde zusammengefügt. Und ermöglicht wird das Ganze dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und so die Feindschaft beendet. Und mit dem Wort, mit eingepfropft, meint Paulus also genau das. Wir sind mit den Juden zusammen ein Leib, eine Gemeinde unter einem Haupt. Und das ist unsere Lebensrealität. Nur, dass wir es oft nicht so spüren, nicht so leben in unserem Alltag. Wir haben hier keine Gemeinde aus Juden und Nichtjuden. Wir sitzen hier als lauter Heidenchristen, ja, Menschen aus anderen Völkern, nicht aus dem jüdischen Volk. Und wenn ich auf Stuttgart gucke, ist das wahrscheinlich in den meisten Gemeinden so. Wie kann das sein? Ich glaube, dass es etwas ist, was zum einen die weltweite Gemeinde betrifft. Wir sind hier die Ortsgemeinde, aber es gibt den weltweiten Leib, die weltweite Gemeinde Jesu Christi. Und da haben wir als Heidenchristen, als Menschen aus den Nationen und das jüdische Volk Jesus Christus als das gemeinsame Haupt. Das heißt, zum einen dürfen wir hier größer denken und zum anderen glaube ich, dass es etwas ist, was Gott auch noch mehr vollkommen werden lässt. Dass wir zu diesem gemeinsamen einen Leib werden. Unser erster Punkt hieß also, wir ernähren uns vom gleichen Saft. Wir leben in den gleichen Bünden, wir haben die gleichen Zusagen. Wir sind mit reingenommen, wie bei diesem Zug, mit später dazu eingestiegen. Aber jetzt sind wir mit drinne. Und zweitens, wir sind mit eingepfropft, wir sind unter sie eingepfropft. Wir bilden gemeinsam eine Gemeinde. Wir haben ein gemeinsames Haupt, Jesus Christus. Und das sehen wir auch an dem, wie Paulus weiter argumentiert. Und scheinbar gab es bereits zur Zeit von Paulus Menschen, die meinten, dass Gott sein eigenes Volk verwerfen wird, also es komplett rausnimmt und stattdessen alle anderen Menschen diese Bünde zugänglich macht, aber nicht mehr seinem Volk. Das ist dieses Argument von dem Gegenredner, der zu Paulus sagt, aber damit ich eingepfropft werden konnte, sind die anderen Zweige doch ausgebrochen worden. Und Paulus antwortet darauf, die Zweige werden nicht deswegen ausgebrochen, um dir Platz zu machen, sondern weil sie Jesus gegenüber im Unglauben verharren. Deswegen wurden diese Zweige ausgebrochen. Und du wurdest nicht eingepfropft, weil da jetzt Platz ist, weil Platz für dich entstanden ist, sondern du wurdest eingepfropft, weil du glaubst, weil du selbst an Jesus glaubst. Deswegen wurdest du eingepfropft. Was ist also die gemeinsame Basis von allen, die jetzt zu diesem Ölbaum gehören? Diese Zweige, die verschieden sind und doch im gleichen Saft stehen. Das Gemeinsame ist die Basis Jesus Christus. Das Gemeinsame ist das gemeinsame Haupt. Und das ist diese Pfropfstelle, diese Bruch- und Pfropfstelle, wo Zweige ausgebrochen werden und Zweige wieder eingesetzt werden. Ein Zweig in diesem Ölbaum ist man dann, wenn man also an Jesus Christus glaubt. Wer an Jesus Christus glaubt, bekommt Anteil am Saft der Wurzel. Wer Jesus aber nicht glaubt, wer ihn nicht annehmen möchte als seinen Messias, als Gottes Sohn, der verliert den Anschluss an diese Wurzeln. Das Kriterium, dazu zu gehören, ist also die Einstellung Jesus Christus gegenüber. Mein letzter Punkt heißt, wir dürfen diesen Platz, den wir haben, voll Dankbarkeit annehmen und wir dürfen diesen Platz, den wir haben, auch vollkommen und würdevoll ausfüllen. Und dazu spricht Paulus am Ende seines Abschnitts eine Mahnung aus. Er sagt, denn wenn Gott die natürlichen Zweige nicht verschont hat, warum sollte er denn dich verschonen? Du hast hier also beides vor Augen, Gottes Güte und Gottes Strenge. Seine Strenge denen gegenüber, die sie von ihm abgewendet haben, und seine Güte dir gegenüber, vorausgesetzt, du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen. Sonst wirst auch du abgehauen werden. Paulus zeigt auf, Gott ist hier beides. Gott ist gütig, vorausgesetzt, wir verlassen uns auf seine Güte. Dann gilt sie uns. Aber Gott ist auch streng. Er bricht diejenigen aus, die nicht nach Jesus fragen. Und Paulus sagt, wenn er das sogar bei seinem eigenen auserwählten Volk tut, bei seinem eigenen Augapfel tut, warum sollte er das dann nicht auch bei mir tun, der ich noch nicht mal zu seinem Volk gehöre? Was dürfen wir uns also mitnehmen an dieser Stelle? Ich habe mir aufgeschrieben, achte auf Gottes Güte. Wir dürfen uns voll bewusst sein, was für ein Geschenk wir haben, dass wir zu Jesus Christus gehören. Und es ist von vorne bis hinten, in allem, was ich in der Bibel lese, ist es ein Geschenk, dass ich zu Jesus Christus gehören darf. Nicht, weil ich so vollkommen bin, genauso wenig wie das Volk Israel, das immer und immer wieder so offensichtlich Gottes Wege verlässt. Und ich bin da nicht anders. Es ist vollkommene Gnade und vollkommene Güte, dass ich zu Jesus Christus gehören darf. Und auf der anderen Seite muss ich mich deswegen nicht grämen, sondern ich darf das annehmen. Ich darf diesen Platz voll annehmen. Ich darf sagen, ja, ich bin Gottes Kind. Ich gehöre ganz zu ihm. All diese Verheißungen sind wahrhaftig Teil meines Lebens und darin darf ich jeden Tag meines Lebens gestalten. Wir halten uns also vor Augen, was für einen wertvollen Platz wir haben, was uns versprochen ist. Hey, wir haben die beste Lebensquelle unseres Lebens, die wir haben können. Wir haben so viel Verheißungen, so viel Gutes, was Gott uns für unser Leben verspricht. Und das darf jetzt in unserem Leben sichtbar werden. Ich habe hier richtig schön blühende Pfirsichzweige und wer nach vorne kommt, wird auch merken, dass sie gut duften. Und das ist genau das, was wir auch mit unserem Leben sein dürfen. Wie so blühende Zweige. Judith, das passt doch jetzt ganz gut mit dem Blühen und mit dem Aufblühen. Wir dürfen das, was Gott in uns reingelegt hat und den Platz, den wir haben, den dürfen wir ausfüllen. Wir dürfen blühen mit dem, wozu Gott uns befähigt hat. Und wir sollen das nicht irgendwie kleinreden oder nicht so wichtig nehmen oder sagen, ach, aber ich bin ja nur nachträglich eingepfropft und ich gehöre ja eigentlich gar nicht ursprünglich dazu und ich bin neidisch auf das jüdische Volk. Nein, wir dürfen voller Dankbarkeit und voller Würde diesen Platz annehmen und ausfüllen, den wir haben. Und was ist das bei dir ganz persönlich? Was ist das in deinem Leben? Wie kannst du diesen Platz ausfüllen in Gottes Gemeinde? Weil letztendlich ist es das, Gottes Gemeinde und er, Jesus Christus, das Haupt. Wir dürfen gute Werke tun. Vielleicht bist du praktisch veranlagt und sagst, ja, ich bin jemand, der schaffen kann, der viel bewirken kann. Dann tu das und tu es zu Gottes Ehre, tu es, um Gott damit groß zu machen. Vielleicht sagst du, ich bin der seelsorgerlich begabte Mensch. Dann geh auf Menschen zu und frag, wie es ihnen geht. Vielleicht bist du jemand, der gut mit Worten umgehen kann und auferbauende Worte für andere hat. Jemand, der gerne und gut geben kann. Letztendlich geht es darum, dass wir den Charakter von Jesus Christus widerspiegeln dürfen, weil zu ihm gehören wir. Und ich möchte mich am Ende dieser Predigtreihe Worten anschließen von Tobias Krämer, von dem habe ich ein Buch gelesen und das kann ich euch allen sehr empfehlen, wenn ihr euch nochmal weiter mit dieser Thematik auch auseinandersetzen wollt, dem Volk Israel. Ich habe auch viele Gedanken meiner Predigtreihen aus diesem Buch und finde es sehr gewinnbringend für uns. Tobias Krämer schreibt, wenn wir das tun, wenn wir Jesus Christus mit unserem Charakter widerspiegeln, ich sage, wenn wir blühen, ja, wenn das, was Jesus in uns reinlegt, wenn wir in diesem Saft leben und es zur Sichtbarkeit wird, dann ist das etwas, was auch im Kontakt mit anderen Menschen und auch im Kontakt mit Juden Jesus Christus sichtbar werden lässt. Große Frage, wie gehen wir mit dem jüdischen Volk um, dass sie endlich Jesus als ihren Retter erkennen? Müssen wir sie missionieren oder nicht? Das, was Tobias Krämer sagt, ist, wir dürfen Jesus Christus leben. Wir dürfen ihn widerspiegeln in unserem Leben, da wo wir Kontakt haben. Und es gilt für alle Menschen, aber es gilt auch für das Volk der Juden, für das israelitische Volk, dass wir Jesus in unserem Herzen tragen und dass sie erkennen dürfen, wer Jesus Christus ist und was er bewirkt in unserem Leben, dass er unser Lebenssaft ist. Ich ende mit den Worten, wir sind Quereinsteiger in einer gigantischen Geschichte. Wie bei diesem Zug, wir sind später mit eingestiegen, aber wir gehören mit dazu, wir sind mit drinne. und wir leben mit den gleichen Verheißungen. Und mit dieser Predigtreihe durfte ich uns einmal, jetzt über 3 Sonntage hinweg, diesen Bogen spannen und uns ein bisschen helfen, da mehr reinzukommen in das Volk Israel, in die Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat und unseren Platz in dem ganzen Geschehen. Und jetzt möchte ich noch einmal zusammenfassen, was dürfen wir heute mitnehmen von dieser Predigt. Mein erster Punkt heißt, hey, wir haben Anteil am Saft. Das ist das, was Paulus sagt. Das ist unser Privileg. Wir gehören mit dazu. Wir sind mit eingepfropft, weil wir an Jesus Christus glauben. Wir sind Teil des edlen Ölbaums. Der zweite Punkt, wir sind mit eingepfropft. Wir sind eingepfropft mitten unter sie. Das heißt, wir bilden eine gemeinsame Gemeinde, eine Einheit. Und unser gemeinsames Haupt ist Jesus Christus. Und der dritte Punkt, wir dürfen diesen Platz vollkommen ausfüllen. Wir dürfen ihn mit Würde ausfüllen und wir dürfen Jesus Christus in unserem Herzen tragen, auf unserer Zunge tragen. Wir dürfen blühen, dass Jesus Christus in unserem Leben sichtbar wird, für die Menschen um uns herum und auch für das jüdische Volk. Und ich lade dich ein, vielleicht auch heute nochmal über dieses Thema, über das jüdische Volk, über Gottes Heilsgeschichte, über sein heilsames Wirken mit uns Menschen ins Gespräch zu kommen. Nachher beim Kaffee oder beim Tee, beim Gemeindemittagessen heute oder vielleicht wirklich dieses Buch zu kaufen und darin nochmal zu forschen und dich selbst weiter damit auseinanderzusetzen, wie Gott Geschichte schreibt. Und ich lade uns ein, dass wir jetzt zu diesem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs beten, dass wir ihn anbeten und dass wir ihn bitten um Erkenntnis und um seine Führung in unserem Leben. Herr Jesus Christus, vielen Dank für diesen Morgen. Vielen Dank für dein Wort und dass wir darin forschen dürfen. Und ich danke dir von ganzem Herzen für dein Volk Israel. Und wir wollen dein Volk segnen. Wir wollen Segen aussprechen, wir wollen Gutes sagen über dein Volk. Schütze sie, bewahre sie und führe sie und sammel du dein Volk. Führe sie zusammen. Und wir bitten dich, Jesus Christus, mach du dich groß in unserem Leben, dass wir erkennen dürfen, du nimmst uns mit rein. Wir sind Teil deiner Heilsgeschichte. Wir dürfen Anteil haben an allen Verheißungen, die du versprichst. Und Gott, du machst keine Fehler. Du bist ein Gott mit Weitblick. Du kennst die Geschichte, die hinter uns liegt, die weit hinter uns liegt, aber du kennst auch unsere Zukunft. Und im Gesamtzusammenhang dieser Weltgeschichte, im Gesamtzusammenhang deiner Heilsgeschichte, aber du kennst auch uns ganz persönlich. Du weißt, was wir heute brauchen. Du weißt, welchen Zuspruch wir heute brauchen, was für unsere Woche wichtig ist und welche Verheißungen uns heute unser Herz stärken. Und darum bitte ich dich, dass wir heute gestärkt und mit weitem Horizont in die neue Woche starten dürfen. In deinem Namen, Jesus Christus. Amen.